How about it? Throw the TV out the window!
Nothing here now but the recordings.
No! Not quite. We don't hate the media. We've become the media.
Don't sing about it! You ain't gonna do it! Don't write about it, man! You ain't gonna do it!
Die Archäologen der Zukunft, die haben einen ziemlichen Scheißjob.
Nee, aber ich...
Naja.
Medienentropische Überlegung ist doch hier. In dem Moment, wo ich mich medientheoretisch so weit vorgewagt habe, dass ich auf einem objektiven, aktuellen Forschungsstand aufbauen könnte, ist das Mediensystem schon so weit verändert, dass schon alles nicht mehr stimmt und ich bin außerdem schon tot.
Futurologen ja so schön ist, die sich mit dem beschäftigen, was mal passieren wird, die können ja auch nichts anderes sagen, als es wird irgendwann mal irgendwas passieren, was uns irgendwie verändern wird. Und das ist auch der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist ja auch dasselbe in der
Medienwissenschaft. Medienkritik, nein, das geht nicht. Wie kann man das denn sagen? Nein, okay. Nee.
Was,
nein, das Ding kommt nicht mehr. Na, ich wollte sowas sagen wie...
Thank you.
Du denkst also, weil du es medial nicht fassen kannst, gibt es das dann nicht?
Es läuft.
Die Unschneidbarkeit.
Das wird jetzt langsam.
Moment.
Ah.
Nee, die Unschneidbarkeit verdippst du dir. Jetzt musst du schneiden.
Schnitten und geschnitten werden.
Genau. Was du gerade gemacht hast, ist jetzt sagen RTL gegen.
RTL gegen.
Dreisat.
Ja, ich bin RTL und du bist Dreisat.
Ja, aber du bist.
Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie und danken
RTL,
uns, dass Sie trotzdem eingeschaltet
ich
haben.
Ich bin RTL und du bist Dreisat und das merkt man schon daran, weil ich näher am Mikro bin. Genauso wie ja auch immer die Werbeblöcke lauter komprimiert sind. Als die normalen Sendungen.
Genau.
Das ist ja das alte Spiel.
Wir sind jetzt, obwohl das alles ein Niedergangsphänomen ist, was wir sehen, wir sind auf dem Boden der Talsohle. Weil, was ich beobachtet habe, also in meinen Lebzeiten, ich habe jetzt fast 6 Jahrzehnte hier gerödelt, in 3 Jahren bin ich 16. Es ist im Laufe der Jahrzehnte auf der Erde sehr, sehr hell geworden. Das ist zunächst unheimlich schwierig und belastend, weil man sieht plötzlich, was hier für eine Scheiße abläuft.
I was 12 years of age, however, when we have the first SOS.
Aber es ist eindeutig heller geworden. Es ist nicht dunkler geworden. Man sieht die Sachen deutlicher. Die Sachen sind nicht unklar. Das Schlimme, das Problematische ist nicht verborgen und unklar, sondern man sieht es. Und das ist ein Bewusstseinshelligkeitsphänomen. Es passiert was. Wir haben, die Amerikaner haben in den 60er Jahren das ist ganz krass und direkt ausgesprochen.
At 3 years of age, man discovers electrons. So that these are very, very recent events.
Ich habe viele Philosophen auch im 20. Jahrhundert entdeckt, die auf dem Punkt gesagt haben, die haben, nennen wir das mal Bewusstseinsmutation. Unser Bewusstsein verändert sich und zwar sehr, sehr schnell.
I was 23 years of age when the first human voice goes on radio.
Und es verändert sich nicht nach unten. Die Wirrnis, das Schlimme ist eine Folge der fehlenden Werte. Es gibt keine Werte, es gibt nichts, woran man sich halten kann. Aber dieses überdeutliche Sehen, das immer deutlicher Sehen von dem, was sich abspielt, ist eindeutig ein Helligkeitsfaktor.
Das erweitert sich unheimlich, das wächst ja auch evolutionär ständig an. Und da müssen wir nun Begriffe hineinbringen, wie man dieses erweiterte Weltbild dann doch wieder betrachten kann, dass es uns nicht als Feindbild erscheint, sondern als eins, was wir uns als Mensch erarbeitet haben.
Und dafür etwas nachholen, was in den Philosophien der letzten 20 Jahre eigentlich verunmöglicht werden sollte, nämlich Geschichtsphilosophie. Aber in einer Art medienarchäologischen Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass vielleicht vor 40.000 Jahren Menschen, die schon Laute geäußert haben, Menschen, die schon Nähe und Ferne auf jeden Fall unterscheiden konnten, Menschen, die schon aus der Affenschnauze herausgezogene Gesichtlichkeiten entwickelt haben, die wussten, wer zu ihnen gehört und wer nicht, und die sozusagen in kleinen Gehörseelenklangkugeln von 40 bis 80 Leuten sich intoniert zusammengehört haben. Ja? Da war das Zusammengehören noch etwas Beobachtbares, das Ohr konnte quasi beobachten, wer hier mit wem flüstert und sich zusammenhört und sich zusammenredet. und zusammen einen Sound und einen Tune macht, der die Gruppe ist. Und danach entstehen dann durch das Größerwerden derer, die sich zusammenhören und zusammensingen müssen, in der Zeit der frühen Städte und Reiche und dann mit dem, was der Philosoph Karl Jaspers mit Achsenzeit bezeichnet hat, großzügig gesagt etwa 800 vor Christus bis 200 vor Christus, ungroßzügig gesagt um das 5. Jahrhundert vor Christus, entstehen auf einmal Weltbilder für die, die wissen, dass die Welt größer ist als 80 Leute. Jetzt kann man aber fast behaupten, dass auch für unseren Körper noch das, was sie vor 40.000 Jahren erzeugt haben, für 80 Leute, das ist, was uns glücklich macht. Und die totale Intimsphäre, die man mit 80 nie leben kann, vor allem nicht gleichzeitig, also die Kommunenexperimente der 70er haben das eigentlich probiert, aber und haben sozusagen die Klotür und die Schlafzimmertür ausgehängt, um klarzumachen, dass das hier alles im Tune sein muss.
Du vergisst ja auch das Mikrofon. Ne? Die ganze Medien, wir haben uns doch alle derartig gewöhnt an diese ganzen Geschichten. Das ist kein Stolperstein mehr. Wenn du irgendwo eine TV-Kamera aufbaust am Stativ und knallst sie auf den Typen drauf und fängst an, die Fragen zu stellen, das ist in 2 Minuten ist das vergessen, dass eine Kamera läuft.
Und zwar im Gemeinsamen. Und dass man hier quasi die Keimzellen der neuen Gesellschaft lernen würde. Ja, es wurde gelernt, es wurde experimentiert, aber die Übertragungsfähigkeit scheint am Körper zu bleiben. Ja, man kann auch die Stimmung nicht in Bildern einfangen. Ja, die Filme da heute, also man muss eigene Formate der Dokumentation quasi mitempfinden und entwickeln, damit überhaupt
Welt,
das noch herauskommt.
In der sich alle gegenseitig informieren und auch damit beschäftigt sind, gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sein, während sie sich da gegenseitig sehen. Wäre das eine Utopie oder eine Dystopie?
Man braucht 2 Wochen Schnitt, um 10 Stunden Material auf eine 1/2 Stunde Kommunenatmosphäre mitteilbar zu machen. Das wissen alle Profis, das können aber die sonst nicht schneiden, sondern sich nur Schnitte anschauen, eigentlich, wenn es ordentlich vermittelt wird, sich immer dazu denken. Ja? Das heißt, wir denken uns das fehlende Gefühl dazu.
Everything that is dealing in is going to affect our tomorrow is invisible or non-touchable by the human senses.
Wir denken uns mit einem Körper etwas dazu, von dem wir wissen, glücklich kann er nur in der kleinen Gruppe sein, ja? In diesen Formen von Glück, oder in so festivalartigen Schäumungen von großen Massen. Ja, wo man den Eindruck hat, jetzt hat sich das zu Große in einem Bereich wieder eingetunt. Und das ist die heutige Festivalkultur der Rockkonzerte, der Olympia-Eröffnungsfeiern, ja, wo sozusagen dann Riesenpuppen die ganze Kontinente, wie auf einer barocken Allegorie von Rubens. Papstbesuche, ja, der Papst ist sehr wichtig, ja, weil das ist der deinen Boden küsst, bevor er dir im Fernsehen erscheint.
So that is a new reality. Just you cup your hands, and any place in the universe where there are over 2 million programs, right? Because you cup your hands inside there.
Und wenn man dann aber sagt, der Stadt und dem Weltkreis, also dem, was, wenn man alles umkreist hat, was es gibt, ja, immer noch zu dieser Stadt gehört. Also mit anderen Worten, ich rede von der inneren Raumpolitik und Raumtechnik des römischen Imperiums. Und was man heute Seele oder spirituell nennt, hat in einem sehr klaren, regional abgreifbaren Sinn damit zu tun, wie weit sich Römer damals innerlich herausgewagt haben. Auch wenn sie in Rom blieben, war es klar, dass man in Germanien diesen frechen Burschen nicht alles durchgehen lassen darf, weil es ist immer noch innerhalb des Orbis, innerhalb des Weltkreises, der die römische Stadt meint. Und das hat sich bis in den heutigen Ostersegeln des Papstes durchgehalten, und er sagt Obi et Orbi und segnet alle, auch die nicht zu ihm gehören. Ja? Das ist eine Art Raumzwang, und man kann es draußen halt sagen, das gilt nicht mehr, ja? Aber der Raumanspruch, die Raumanmaßung ist da. Ich habe geredet von den kleinen Gruppen, von den Städten und von den Städten, die ausgreifen. Und die dann die Symbol, und jetzt sind wir erst bei der Symbolkommunikation, die in der heutigen Mediengesellschaft eben einerseits hyperpluralisiert wird, und andererseits von denen, die trotzdem segnen und fluchen wollen, ohne zurückgefragt zu werden, ohne sich zurückfragen zu lassen, ist es auch George Bush nicht zuzumuten, mit jedem Globalisierungskritiker eine Stunde lang zu diskutieren. Ja? Also das wäre in einer guten basisdemokratischen Weltgesellschaft, wie er sie sich eigentlich wünscht, das weiß ich, weil ich ihn privat kenne, nicht möglich. Ja? Und alles, was wir sehen, ist der arme George, der dauernd abgefilmt wird, in seiner angeblich uneingeschüchterten Art die Welt zu sehen.
Der Bush meint, er entscheidet, aber in Wirklichkeit, wer entscheidet, sind natürlich die Leute, die seine Maschinen programmieren. Infolgedessen ist die politische Analyse überhaupt nicht mehr am Platz. Wenn wir die Machtverhältnisse analysieren wollen, dann müssen wir zuerst einmal Code-Analysen machen und davon sind wir weit entfernt.
Denn das, was wir hier machen, ist ja auch dann in dem Sinne eine Parodie über Geschichtsphilosophie. Das ist mir schon klar. Ist, dass der menschliche Körper mindestens und das, was wir dann Seele nennen, also was sich zwischen Geist und Körper entwickeln kann, was auch ausbleiben kann bei Menschen, ja? Also das, was dein Innenraum integrieren kann, so würde ich es mal nennen, das, was in deinen Gedanken bis hin zu den Gefühlen, dass du körperlich betroffen bist, das, was dorthin gehört und wo du dich erreichen lässt, ja? Also wie Menschen, die zum Beispiel sehr sensibel sind, sagen dann, ich schaue weg im Fernsehen, wenn diese nach außen stehenden Knochenteile aus dem Fleisch schauen und die Kamera, die ich so nie geführt hätte mit meinen Augen, dahin geschaut hat. Ja? Was war das für ein unangenehmer Mensch, der mir jetzt dieses Bild angeschaut hat, für mich geschaut. Ja? Mit anderen Worten, ich tue jetzt so, als ob ich das Medium werden könnte, becoming the media. Das heißt, ich nehme der Kamera es persönlich übel, dass sie mein Auge verleitet. Ja, und ich lasse mich nicht körperlich betreffen davon. Und habe eine halbe Stunde zu Hause in Wanne-Eickel, ja, in meinem neuen Sessel mit diesem schönen beigen Leder, den ich mir gerade gekauft habe, habe ich eine halbe Stunde schlechte Stimmung, weil ich diese Knochen aus dem Kosovo habe sehen müssen. Ja? Und jetzt ist die Frage, was ist der Sinn, dass meine Sinne belangt werden von diesem Bild? Wer verdient daran? Das ist die alte Frage der Linken. Wer schüchtert mich ein? Oder wessen Hilferuf will so zu mir dringen, ja, dass meine Aktionen des Körpers über Symbolkommunikation, über Anrufe, über Spendenüberweisungen, die ich jetzt tätige, wieder zurückkommt, ja, zu denen, die den Knochen zuerst gesehen haben ohne Kamera? Ja, mit anderen Worten, das wäre jetzt das, was Marshall McLuhan als geheimer Retrokatholik quasi sich gewünscht hat mit seiner Theorie, dass nämlich, dass die Bilder wieder helfen, den Menschen, die sich mit ihnen identifizieren, das heißt, die für eine unbeobachtete Sekunde lang CNN benutzen wie ihre eigenen Sinne und dann wieder reagieren. Also auf Menschen, die sie nie persönlich sehen werden, reagieren wie auf Brüder und Schwestern, die der eigenen Familie angehören.
Und wenn Sie bedenken, was Tele bedeutet, das Näherbringen von Entfernten und nicht nur von entfernten Ereignissen, sondern von entfernten Menschen.
I find then that all organisms alter the environment and some organisms alter the environment in discrete, very discrete ways. And they alter the environment in ways that if they don't alter the environment that way, they cannot exist. For say the mole is altering the environment by making a tunnel and continually having those tunnels.
Ein Medium ermöglicht es mir, mit dem Körper zu luxurieren, weil ich zum Beispiel, wenn ich Messer gebrauche, kann ich meine Schneidezähne und meine Fingernägel, ja, lackieren. Auf unglaubliche, sonderbare Arten der sogenannten Extension des Körpers. Sie können 3 Zentimeter sein, ich kann kleine Tattoos drauf tun. Wenn gegeben ist, dass ich mein Steak nicht mit den Fingern zerteilen muss, sondern ich habe die Körperausschaltung aller spitzen, feinen Schneidegeräte meines Körpers, also vor allem die Schneidezähne und die Nägel, die ist eben wo? Ja, im Messer. Sie ist ausgelagert, das ist ein Medium, das mir ermöglicht, schön auszusehen.
Human beings could see, smell, touch and hear.
Okay, das ist jetzt wie bei Kubrick, bei Odyssey in Space die erste Szene. Wir wirfen mal den Knochen hoch und oben erscheint das Raumschiff. Wie ist das jetzt? Auf der heutigen Eskalationsstufe.
Also, was eskaliert ist, ist ein rückbezügliches Menschenhirn. Beginnt sich immer vernetzter über die Medien weltweit auszubreiten. Es ist nicht so gut wie das Hirn, es kann aber Teilaspekte besser operieren. Und das Beispiel des Messers als ausgelagerter Fingernagel oder Schneidezahn ist einfach zu verstehen. Das Beispiel des Internet als ausgelagertes Hirn ist nicht so leicht zu verstehen, weil ich in dem eigentlich nicht drin sein will. Ja? Maschinen haben nicht den Unterschied zwischen innen und außen. Das ist jetzt sehr wichtig. Ja?
Denn wir entdecken langsam, was wir da erfunden haben und erkennen uns in den Maschinen wieder. Das ist nicht irgendwie ein Anthropomorphismus. Die Maschinen sind tatsächlich anthropomorph, sie sind ja von uns. Es gibt keinen Widerspruch Mensch-Maschine, sondern die Maschine ist ein Teil des Menschen, eine Prothese oder eine Epithese.
Und die Sprache bildet auch die tatsächliche Hirntätigkeit nicht ab, sondern wir sprechen in Sprache. Was ich hier gerade mache, hat Operation in meinem Hirn als Bedingung der Möglichkeit zur Voraussetzung, die ich in der Sprache nicht nochmal abbilden
sagt man,
kann.
Wenn ich das jetzt wieder zu übertrage auf das, was die Philosophie die Epistemologie nennt, also was kann ich warum wissen, ja, dann kann eigentlich, wie Herbert Achternbusch dann mal gesagt hat, wie das Gehirn aussieht, weiß nur der Fleischhauer. Ja. Das heißt, wir sind drinnen und draußen und können nie genau hineinsehen und wollen das auch gar nicht. Ja. Also wer möchte schon mit einem Neurochirurgen frühstücken? Gleichzeitig frühstücken die jetzt schon dauernd mit uns. Ja. Das kann man ja auch wiederum als Ansporn sehen. Man kann dann nämlich sagen, das Messer genauso wie das Internet kommen von mir. Das ist sozusagen die gute Nachricht meiner Art, hier eine angeblich rote Linie oder ein rotes Netzwerk von Verzweigung und geschichtlichen Abfolgen nachzuerzählen, nämlich unser Körper freut sich noch so, wie er gestreichelt wird, wie vor 20.000 Jahren, so ähnlich, behaupte ich. Unser Körper muss sich quasi in Zustände bringen, die es schaffen, dass wir uns selbst überraschen mit der Freude, dass wir es waren. Ja, mit der Freude, dass wir diese Medien gemacht haben, dass es unsere Fähigkeiten sind, die ausgelagert, verstärkt, multipliziert und automatisiert werden, wenn ich mir einen kleinen Computer kaufe und meine Gedanken dort sozusagen abfließen lasse.
This is a 16-bit recording.
It's a chilly winter's night. At last the moonlight's breaking through.
Vorerst schalte ich mal das Handy ab, weil das macht man heutzutage ja auch, wenn man höflich ist.
Ah, ja,
während Aufnahmeverfahren.
Ah, okay. Ja. Hallo. Hallo.
Genau.
Was gibt's?
Das ist ja wurscht.
Nee, hier im Café.
Ja, servus. Ah, ja.
Museum für angewandte Kunst.
Mitten im Gespräch, stört er. In der Medientheorie. Ich bin gerade dabei, eine neue Medientheorie für die westliche Welt zu entwickeln.
Es gab immer ein Medium, das im 20. Jahrhundert die einzige Analogie zur alten Erreichbarkeit durch Gott hatte.
Ja, sicher, gleich.
Nämlich, wie erreicht mich Gott? Indem ich getauft werde mit einem unverwechselbaren Namen.
Ja,
hoffentlich nicht Peter Müller, sondern
ich weiß.
Ja, Eusebius Streithofen oder sowas.
Mach ich was damit dann noch. Ja, ist doch gut. Wann denn? Ja, gut. Und wann fängst du heute an?
Egal, ob man diese Erzählung, die ich hier gerade nochmal quasi heraufzitiere, für unsere Hörerinnen und Hörer jetzt gerade wichtig ist oder nicht.
Okay.
Was sind die Äquivalente, die Erreichbarkeit durch eine religiöse Botschaft heute in den Medien wieder darstellt? Das ist das Telefon. Das ist eine unverwechselbare Nummer, bei der immer ich gemeint bin, wenn angerufen wird, ja, und die Telefonleitung nur für einen Menschen oder eine Familie etc. da ist. Das Radio streut sich, wie es will, das Fernsehen streut sich, wie es will. Das Telegramm ist sozusagen die alte Depesche, die auch ähnlich wie das Telefon kommt, aber da kommt man zur Tür etc. Da gibt es interessante rechtsgeschichtliche Anekdoten dazu. Also, das Telefon ist das personalisierteste Medium. Das
zehnmal wiederholen.
Das klingt, wer mich dort bekommt, das klingt so banal,
der hat mich persönlich.
Eigentlich zehnmal wiederholen muss.
Der spricht one-to-one sozusagen. Also, wer von uns wird schon von Konferenzschaltung angerufen, ne? Wo gleich drei Leute Hallo sagen. Das ist also wirklich 1:1. Und mit anderen Worten ist es personalisiert, genauso wie man einen Gott, der angeblich die Welt in der Hand hält, gelernt hat, du zu dem zu sagen. Ja, also in Intimkommunikation zum Universalgrund zu treten. Das muss man erstmal schaffen.
Also mit anderen Worten, das Telefon ist das personalisierteste Medium und jetzt kommt sonderbarerweise das Internet durch die Telefonleitung zu uns. Ja? Der Effekt, den ich beschreibe, der ist gerade am erodieren, ja? weil man jetzt extra Leitung legt und diesen Glasfaser und was aber immer noch ist, ist dieser eine Moment, wo der Techniker diesen besonderen Vertrag mich unterschreiben lässt, wo eben steht, nur diese Adresse, nur dieser Mensch zahlt ab jetzt im Monat so und so viel und die Telefonnummer wird ersetzt durch mein Passwort, durch die sogenannten Proxy-Server etc., an die ich mich anschließe. Und ob ich in einem Local Area Network mit drin bin oder ja, im großen World Wide Web etc. Ja, also das wird auch ein bisschen komplizierter darzustellen. Es kommt aber durch die personalisierte Leitung. Und was früher die Fixleitung war, wird jetzt sich wieder etwas verflüchtigen. Wie so ein guter hochprozentiger sich verflüchtigt in der Luft und dann eben die Luft schwängert und irgendwann ganz weg ist. Nämlich indem wir jetzt das Internet-Handy bekommen, das uns auch überall erreicht, aber wir haben das ganze Internet dort am Handy. Das wird sich auch nicht wirklich so durchsetzen, schätze ich, weil einfach die monitoriale Sichtfläche immer zu klein bleiben wird. Ich bin überzeugt, dass wir in 20 Jahren werden wir das, was man heute noch sozusagen wie auf einem Picknick als gerollte Serviette mitnimmt. Ja, da haben wir in 20 Jahren die herrlichsten Rollbildschirme, die wir überall hinlegen können und wir werden quasi, wie man sonst seine Wohnung mit netten Servietten, die man gesammelt hat, auslegen kann, werden wir überall Oberflächen haben, die wieder sehr haut, sehr, sehr, sehr kostümartig quasi verwendet werden können.
Es gibt diese Evolution der Rückmeldefähigkeiten, die natürlich keine fortschreitende ist, auch eine gesplittete, die auch ihre Regression dann wieder kennt natürlich. Aber jetzt einfache Fälle wären eben der TED, die Fernbedienung, das Telefon mit der Nummerntaste. Ausgefuchstere Formen wären eben die Internet-Tastatur, also die Kanäle über das Alphabet, wo ich also eine Serie von Buchstaben von aber diskret getrennten Tasten, die ich nicht halb drücken kann und nur manchmal doppelt, habe, dann so Sachen, die immerhin eine Raumkomponente haben, wie die Maus, wie Joysticks oder andere Dinge. Und dann eben bisher noch ein bisschen bemitleidenswert, wenn man es von außen betrachtet, gibt es ja diese ganzen Cyber-Anzüge, diese hochtechnisiert aufgerüsteten Junggesellenmaschinen, ich das mal so nennen.
Für diejenigen von Computern, unvorstellbaren Informationsmengen, ubiquitären Beschleunigungen, hochtechnisierten Arbeitsmitteln, vernetzten Datenflüssen, verteilten Entscheidungsstrukturen und einer gewissen, nicht unterschätzenden Marktdynamik sich nicht mehr heimisch fühlenden, lass sie in dir sesshaft werden.
Wie war's? Wir bitten dich, erhöre uns.
Fünf Computer, die im Netzwerk zusammengeschaltet sind, fühlen sich genauso nah oder fern voneinander, ob sie im selben Raum oder auf fünf Kontinenten platziert sind. Das klingt so banal, dass man es eigentlich zehnmal wiederholen muss. Also das Übertragen meiner eigenen Räumlichkeit darauf, dass es in Somalia besser sein soll, also mache ich dritte Welthilfe, oder darauf, dass mich ab jetzt die Bulgaren interessieren und deswegen fahre ich dahin und lerne Bulgarisch, oder dass mein Nachbar doch seine Mutter besser pflegen soll und deswegen klingel ich und helfe ihm. Ja? Das heißt, immer wenn ich die Eigenräume übertrage, kann es sein, dass ich eine neue Erfahrung mit dem, was man ein mögliches Leben nennt, heute und morgen und übermorgen machen kann. Und das ist etwas, was Computer nie alleine tun werden.
Das ist einfach auch das, was ich hören will.
Die Quelle der Werte ist der Designer, der Ingenieur, der, nennen wir ihn ruhig, Programmator.
Die dann bei diesem nach außen gestülpten Keyboard, ja, diesem außengestülpten Alphabet sitzen, ja, und Sachen hineintippen, das sind alles diese Raumgeneratoren. Das sind die sogenannten Menschen. Und die suchen blaue Blumen und einen Partner und Möglichkeiten, mehr Geld zu verdienen. Oder vielleicht nur Sicherheit oder jemanden, der aus dem Westen bereit ist, jemanden einzuladen.
Das sind die mit der Raumübertragung.
Immer weniger Leute arbeiten an den Maschinen und immer mehr Leute arbeiten an der Ausarbeitung der Information. Also dessen, was man, glaube ich, den tertiären Sektor oder die Services nennt. Es gibt immer weniger Proletarier und immer mehr, nennen wir sie Funktionäre. Es hat sich, in diesem Sinn sind wir natürlich mitten in die Informationsgesellschaft eingeschlottert, wenigstens in der entwickelten Welt, ohne uns dessen immer Rechenschaft abgegeben zu haben.
Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch schon fast vergessen, was ich am Anfang gesagt habe.
Stellen Sie sich eine lebendige Röhre vor. Zum Beispiel einen Wurm. Diese Röhre hat einen Input, nennen wir ihn Mund. Oder Schlund, sagt man, glaube ich, Nobler. Und sie hat einen Output, nennen wir ihn After. In diese Röhre fließt durch den Schlund die Welt hinein, wird irgendwie verdaut, prozessiert und fließt dann durch den After wieder hinaus.
Nutzer am Ende der Medienkette zeichnet sich vielleicht dadurch aus, dass er sich stärker von Reizen leiten lässt, die nicht aus ihm kommen, als der Souveräne, der immer schon weiß oder zu wissen scheint, was er will, auch wenn er das Angebot noch nicht kennt. Das heißt, es ist jemand, der ein Konzept für sein Leben hat. Ich fürchte, das gehört dazu. Und deswegen Auswahlkriterien fällt. Und die dauernd fällt. Und so hat er Erfolge mit Informationen und nicht Informationen Erfolge mit ihm. Wenn man das Wort Erfolg aufsplittet, heißt es Erfolgen haben. Und wenn ich sozusagen 4 Stunden Lebenszeit mit Nothing verbracht habe und jemand anders für 10 Euro reicher, dann muss ich mir sozusagen in eigener Konzeptberatung am Ende dieser 4 Stunden zugestehen, dass ich ein Loser war. Habe ich sozusagen eine kleine Piraterie begangen, weil ich etwas, das mich interessiert hat, sehr schnell sogar auf meine Festplatte runtergeladen habe und sozusagen wie der Pinguin den Stein zur Geliebten legt, konnte ich das sofort meinen Freunden oder sogar dem gegengeschlechtlichen Partner so schicken, dass es deren oder dessen Herz erwärmt hat. Dann bin ich natürlich ein Gewinner.
Ja. Dass man irgendwie mitmachen muss, sich irgendwie einmischen muss. Ja? Also neulich habe ich rausgefunden, dass man bei Google durch Anführungszeichen genaue Wortkombinationen rausfinden kann. Also das nutze ich jetzt gelegentlich, um irgendwelche seltsamen Zitate zu finden. Also ich gebe ein Zitat ein, also im Wortlaut, und gebe es ein, und dann sucht er mir irgendwelche obskuren Stellen raus, in denen das vielleicht irgendwo vorkommt.
Und das hat ja auch was mit Öffentlichkeit zu tun, mit öffentlichen, also mit Videoüberwachung und so weiter, mit dem dauernden Mitwissen oder auch eben mit sozusagen, welche Spuren, welche elektronischen, medialen Spuren hinterlässt man, wenn man eben einen Tag irgendwie durchlebt, mit jeder Kontoabbuchung, jedem Handy, Gespräch, jeder E-Mail, irgendwie alles rückverfolgbar ist und so weiter. Und wenn man irgendwie 4-mal über irgendeinen Platz geht, ist man auf 4 Bändern irgendwie drauf.
Da habe ich meinen Namen eingegeben. Und dann habe ich gesehen, ich bin irgendwie mehrmals im Netz veröffentlicht, ohne dass ich das wusste. Es war zum Teil von Ereignissen, die Jahre zurückliegen. Ich habe mich sehr erschrocken. Also wenn ich irgendwo mal was ablasse und dass da irgendwie eingespeist wird, also sei es nur der Titel von irgendwas, was ich gesagt habe, oder jemand schreibt mal ein Protokoll von irgendwas, wo man war und der kennt einen Namen, ja, dann ist das da drin und es steht nicht in meiner Macht, das zu löschen. Ich kann ja, selbst wenn ich militärische Macht hätte, könnte ich ja diesen Server nicht kaputt machen, denn es gibt ja einen in Australien, der das dann macht.
Also im Internet wird reinszeniert, was man aus den anderen Medien oder der Kunstgeschichte oder sagen wir mal der Geschichte von Aufmerksamkeitskoalitionen, ja, zwischen Leuten, die senden wollen und Leute, die als Rezipienten zufällig vorbeikommen oder gefangen werden müssen. Die wiederholen sich in dem Sinn wahrscheinlich alle im Internet, obwohl es schwerfällt, sie alle zu historiografieren. Das Internet anonymisiert schon den, der eine Seite hineinstellt. Er will Geld von uns, er gibt uns dafür etwas. Und Unsere Aufmerksamkeit ist also jede Zehntelsekunde von den Machern, wenn sie auf der Höhe sind, vorausgeplant und gedacht. In der Grafik, ob Musik kommt. Wenn es dann sehr sinnlich wird, dann flasht alles hin und her. Also die berühmten erotischen Seiten. Besonders wenn man dann in die billigere Kategorie geht, wimmeln einfach von tausenden vergleichbaren, redundanten, blinkenden Fensterchen, die sozusagen alle Worte und alle Bilder und alle Farben dem gesurften Surfer entgegenspritzen. Auf der anderen Seite ist dann das klassische, das gute Design auch im Internet, dass das nicht viel blinkt und das den souveränen Blick einlädt, wie in einem guten Weinladen sofort die Ecke mit dem Gewollten, ja, in Ruhe abzutasten, in Ruhe zu finden und dann eben mit einem Genuss zu klicken und nicht mit einer Hast, nicht mit einer Panik, nicht mit einer getriebenen Lust, sondern mit der dem souveränen, zurückgelegten Blick dessen, der weiß, was er will, auch wenn er noch nicht gesehen hat, was das Angebot ist.
Durch einen besseren Algorithmus, der sich die Funktionsweise des Netzes selbst zunutze macht, indem er eben nach Links sucht. Also er sucht nicht mehr nach den Einträgen selbst, sondern er ordnet die Suchergebnisse danach, habe ich neulich gelesen, wie viele Links wiederum auf diesen Link verweisen. Ja. Ist natürlich interessant, weil es die technische Umsetzung der Aufmerksamkeitsökonomie ist. Ja. Mhm. Also wer schon mal verwiesen hat, bekommt Macht dadurch, dass er verweisen kann und auf den verwiesen wird, der scheint dann als Nummer 1. Das heißt bei Google Übereinstimmung 98%.
Das ist im Wesentlichen eine Analogie zum Übergang der reinen quantitativen Veröffentlichungslisten zum Citation Index.
Mhm. Ja.
Auch hier ist jeder Klick meine Tat. Und die Welt, die ich am Bildschirm habe, ist meine Setzung und das weiß ich immer. Ich bin schuld, wenn ich mir das anschaue. Ja, anders als beim Zap.
Deswegen ist dieses Bild des Surfens auch ganz gut.
Es hat durch die Kanäle.
Intuitives.
Jetzt gibt es allerdings für das Internet kein Programm.
Aufspringen, möglichst lang darauf fahren.
Es gibt immer wieder Führer mit den 1000 besten Adressen. Mit dem Kopf gegen den Sand. Aber das ist vielleicht heute schon vergleichbar mit diesen 2-Wochen-Zeitschriften fürs Fernsehen, wo man quasi auch schon wie vor einem byzantinischen Folianten sitzt und versucht, das herauszufinden, was vielleicht sich lohnt anzuschauen. Ne? Damit ich quasi selbst verantwortlich bin, dass ich sage, wenn es mir nicht gefällt, was meine Schuld? Excuse me. Wenn mir die über das reine Massenmedium, also vor allem das Fernsehen, zu düster und zu sehr auf Erregung zubereiteten Daten sozusagen virtuell den Kopf schwer machen, dann stelle ich mir auch oft vor, wie viel kleines privates Glück gerade in dieser Art vielleicht irgendwo organisiert wird, vielleicht schon im nächsten Haus. Und wie Menschen, denen man das nicht zugetraut hätte, originell, spielerisch und sehr bewusst sich suchen, was sie von etwas lernen wollen und es im Netz auch haben.
Dann ist unsere Aufgabe eigentlich nur noch, das klar vermittelt, ja, zugänglich zu machen. Und dann kann ich sie quasi als Original preisgeben. Wer auch immer ein gutes Gedicht, eine wichtige historische Information gut zusammengefasst hat, gehört zu einem verlebendigbaren Archiv. Ja, und da ist für mich in meiner Medienbenutzung ist eine ziemliche Hoffnung da, weil ich werde nach 10 Jahren, wenn ich etwas ins Archiv hineingestellt habe, was mir wichtig schien, bin ich mir sicher, dass ich in den nächsten 10 Jahren Leute treffen werde, mit denen ich andere Gespräche, zum Beispiel im Zug, habe, weil sie das besucht haben oder weil ich ihr Archiv besucht habe. Und das muss dann nicht sein, dass dieses Archiv meine eigene Stimme, meine eigenen Inhalte, sondern das, was mir wichtig schien. Mit anderen Worten, ich bekomme mehr Sendequalitäten, ja, wenn ich interessant versuche, dieses Medium, das Internet, zur Verfügung zu stellen.
Die
Ich erinnere mich an viele Bücher der 70er Jahre, wo immer gefragt wurde, ist es nur eine Katastrophe, die uns stoppen kann? Ne? Wenn man jetzt aber sagt, wer schneller kommuniziert, kommt weiter, springt höher, verdient mehr, sieht mehr, dann ist die Frage, wenn wir dann schon alle im selben Datenstrom schwimmen, dann gibt es manche, die sich gerade ein Floß bauen und andere haben schon den Motor erfunden, woher auch immer sie die Materialien hatten. Und Flöße und Motorboote können sich nicht gemeinsam steuern, die wollen das auch nicht. Das ist ja auch ein Nebeneffekt des Medienzeitalters, dass die Bewusstwerdenden sich wirklich dauernd beobachten und immer wissen, es gibt vielleicht eine schnellere oder langsamere Alternative, nie den Eindruck haben, sie hätten die volle Information über irgendetwas, weil man immer weiß, es waren vielleicht noch andere Seiten neben der Seite, die ich jetzt geöffnet habe, es waren vielleicht noch andere Sendungen zwischen der, die ich gesehen habe, etc. Wenn die Oberflächen immer besser werden, kann es sein, dass wir immer weniger verstehen, wie es funktioniert. In Asien ist das anders, da bauen die Leute sich quasi ihren eigenen Computer und kaufen so wie wir unser Gemüse die verschiedenen Chips ein. Dies ist bei uns nicht der Fall und da hoffe ich, dass sozusagen bessere Oberflächen, richtig eingearbeitete Routinen, die man nicht selber programmieren muss etc., nicht dazu führen, dass die Menschen diesem Traum der Mediendesigner, dass man da nur klickt und spricht und nicht mehr weiß, was da wie funktioniert. Das ist ein bisschen eine gespenstische Frage, denn man muss sich bei der Gefährlichkeit solcher Verbindungshersteller und Herstellungen immer fragen, wenn sie ausfällt oder wenn Gefährliches kommuniziert werden soll, wer darf die Alternative noch sagen und erreicht mich auch?
Für die Polizisten und Polizistinnen, die die Konferenzen der internationalen Machteliten aus Politik und Wirtschaft vor den Menschen beschützen müssen, die Bedenken gegen den Zustand unserer Erde tragen und artikulieren möchten, lass sie ihre Kompetenzen klar erkennen und nicht überschreiten.
Es wird deutlich, dass das Individuum nicht existiert. Dass man das Individuum genauso teilen kann wie das Atom. Man hat doch gehofft, man kommt zu irgendwelchen unteilbaren Einheiten. Auf der Seite des Objekts zum Atom, auf der Seite des Subjekts zum Individuum. Eine Analyse des Individuums hat das Individuum ebenso zersetzt wie eine Analyse des Atoms
jenes. Da habe ich auch noch was Schönes. Das passt eigentlich zu, der Medium ist der Monotheismus. Aus der reformierten Presse vom 12.01.1999, Jerusalem. Das Wort Gott darf auf dem Computer gelöscht werden. Ob auf der Festplatte oder auf dem Bildschirm. Das hat jetzt einer der führenden orthodoxen Rabbiner Israels bekannt gegeben. Moshe Shaul Klein veröffentlichte seine Entscheidung in der Computerzeitschrift Masheva Tova, die sich an orthodoxe Juden richtet. Er antwortete auf die Frage eines Lesers, der sich Sorgen machte, ob das ansonsten verbotene Löschen des Wortes Gott und seiner Variationen auch auf dem Computer gilt. Zitat: Die Buchstaben auf dem Computerbildschirm bestehen aus Pixel, das heißt aus Lichtpunkten. Zitat Ende. Erläutert auf Anfrage ein Assistent des Rabbiners, Josef Hadschat. Zitat: Selbst auf der Festplatte ist es nichts als eine Ansammlung von Einsen und Nullen. Zitat Ende. Das gedruckte Wort Gott auf Hebräisch Yahweh muss dem jüdischen Gesetz zufolge aufbewahrt oder aber rituell beerdigt werden. Jetzt sag mir du, was der Unterschied zwischen einem Graphitpünktchen auf einem Papier ist und einem Pixel auf dem Bildschirm.
Wir sprachen vorhin über Medien. Da muss man mal sehen, dass der Buchdruck, das Buch, im 19. Jahrhundert das bestimmende Medium war. Und wie man heute zu jungen Menschen sagt, du darfst doch nicht dauernd fernsehen, das ist doch ganz schlecht für dich, hat man im 19. Jahrhundert zu den jungen Leuten gesagt, die Bücher verschlungen haben, du darfst nicht dauernd lesen, das ist ganz schlecht für dich. Heute klingt das absurd für uns. Aber das war damals genauso. Ich weiß nicht, was die damals noch hätten machen sollen. Singen oder spielen oder ich weiß nicht was. Jedenfalls, das ist immer so mit diesen Medien, wenn ein Medium aktiv ist, in einer aktiven Phase, das Buch ist nicht mehr aktiv, aber das Fernsehen ist aktiv, geht man immer dagegen an und will den vermeintlich schlechten Einfluss dieses
Mediums. Dass in 100 Jahren man vielleicht die Kinder dazu anhalten wird zu surfen.
Es gibt ja diesen schönen Witz, den ich immer wieder gerne erzähle. Es wird eine neue Technologie entwickelt und da wird dann ein Amerikaner, ein Japaner und ein Deutscher, um gleich beim weißen heterosexuellen Witzschema zu bleiben, befragt, was denn jetzt mit dieser Technologie da sei. Und der Amerikaner sagt, ja perfekt, das kann man für die Rüstungsindustrie verwenden und für Blockbuster-Produktionen. Der Japaner will gleich die Bauanleitungen sehen, der will es natürlich, wenn es geht, effizienter und kleiner machen. Und der Deutsche rennt manisch rum und schreit, es bringt uns alle um, es bringt uns alle um.
Ich weiß noch, wie meine Mutter, die leider nicht mehr unter uns weilt, mit einem tiefen Seufzer sagte, was bin ich froh, dass ich bald sterbe, dass ich diese Technik nicht auch noch lernen muss. Ja? Und das ist ein Lebensgefühl, was einen neuen Generationen Bruch und Generationenvertrag, der sich daran anschließen müsste, als Kommunikation einfordert. Wenn zum Beispiel mein Vater neu im Internet sogenannte Pop-Up-Fenster kommen, die ihm irgendwelche Werbung machen, dann bricht er ab. Dann sagt er, ich weiß nicht mehr, was ich tun muss und hat dann Angst, weil er hat seine Reflexion auf die Festplatte gebracht in alten, schweißgetriebenen Stunden der Formulierung und er hat Angst, dass wenn er dieses Pop-Up jetzt einfach schließt, wie ein frecher Waldgänger einfach Zweige im Spaziergang beiseite tut, ohne sich Gedanken zu machen. Nein, da hat er Angst um seine eigene ausgelagerte Subjektivität, die da schon auf der Festplatte ist und die ja zusammenhängt irgendwie in diesem Computer. Da hat er ganz recht. Ja? Aber er sieht halt den Computer noch eher wie ein Animist, der glaubt, dass da alles zusammenhängt und alles miteinander zu tun hat. Und dass sozusagen innere Virenprozesse von jedem geschlossenen Pop-Up ausgehen können. Ne? Und die Frechheit eines 15-jährigen Nerds, der schon seit 7 Jahren weiß, wie man sich den Realplayer aus dem Netz herunterlädt, die hat er nicht. Ja? Was er aber hat, ist, er hat ein multimediales Phänomen eines alten Menschen, der Lebenserfahrung hat, der Kinder erzogen hat, der 68 genauso wie 89 mit ganz anderen Augen sah und deswegen in meiner Welt den Hintergrund von Alter, von reifen dürfen und überhaupt von alt und neu offen hält.
Zu diesem Zweck müssen wir verschiedene Wissenschaften ausarbeiten, um zu erkennen, was in den Schlund hineinfließt, müssen wir Naturwissenschaften machen, zum Beispiel Physik, um zu erkennen, wie die Verdauung vor sich geht, wie die Form auf die Natur aufgedrückt wird, müssen wir Informationswissenschaften erzeugen. Zum Beispiel die mathematische Theorie der Informatik. Um zu erkennen, was da rausfließt, was diese plastischen Füllfedern sind, müssen wir Kulturwissenschaften treiben. Zum Beispiel Kunstkritik. Um zu erkennen, was dann mit dem Abfall geschieht, müssen wir Abfallwissenschaften betreiben, zum Beispiel Archäologie.
Die Archäologen der Zukunft, die haben einen ziemlichen Scheißjob.
Naja. Wenn es um Medien geht, ein Projekt, das wir jetzt vor kurzem hatten, das hieß Thanatotronics. Für die Bildungsbürger, die es nicht mehr wissen, Thanatos der Tod, Tronics, wo es uns ja darum geht, das ist ja auch eines unserer Lieblingsthemen schon seit langer Zeit, dass wir uns ja mit den sogenannten toten Medien ja beschäftigen und wir sagen nekromantische Archivare sind, weil wir ja feststellen, dass die Renaissance der technikdeterministischen Utopie, also hier neue Medien, ja, das erfordert ja eine wohlkalkulierte Reaktion, also ein hilfreiches Instrument zum Realitätsabgleich der Informationsgegenwart und das ist eben die Medienthanatologie. So haben wir das definiert, denn Medien sterben eben aus und deswegen gebührt ihnen auch eine kommunikationspaläontologische Perspektive, eine Historie des Verschwundenseins. Wir sammeln eben verblichene tote Medien Und da gibt es ja relativ viele. Und die meisten Menschen werden das jetzt wahrscheinlich mit irgendwelchen großen ENIAC'schen Gebäuden voll mit Röhrentransistoren in Verbindung bringen. Aber da gibt es ja natürlich ganz viele andere. Es gibt ja schon Kultur verdammt lange. Und genauso lang gibt es auch Medien und Millionen von Medien, die aus welchem Grund auch immer dann ausgestorben sind. Das sind bei uns relativ weit gesteckt. Also das sind antike Zeichensprachen zum Beispiel von Mönchen, die Schweigegelübde abgelegt haben. Die mussten die auch irgendwie kommunizieren. Das geht ja nicht anders. Na gut, wenn sie nicht reden dürfen, dann haben sie halt eine Zeichensprache zum Beispiel. Und, oder Brieftauben zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ein totes Medium, die Brieftaube. Mikrofilm. Hundebemalungen. Hunde wurden bemalt und ins Nachbardorf getrieben, um was zu übermitteln. Oder schwimmende Kupferhalbkugeln, die in Griechenland über Bäche runtergetrieben wurden mit Zettelchen dann drinnen. Also als Medium. Blumenbeetsprachen gibt es auch. Magische Laternen, klar. Es gab mechanisches Fernsehen zum Beispiel. Es gab Versuche in den 30er Jahren. Neolithische Knochenkalender ist ja auch ein Medium, das nicht mehr allzu oft eingesetzt wird. Das Inka-Quipu zum Beispiel, das war so eine Art
ersetzt durch viel schlechtes
Daten-Sprache.
Das war ein
große
Moment, das Letzte, was ich noch habe,
was läuft. Und je nachdem, welche Knöpfe das halt waren, waren das halt
gewisse
Symbole. Oder natürlich Commodore 64, Atari 2600, Schreibmaschinen natürlich, Ziffernrechner, Graphonophonoskope, auch sehr schön, tongaische Blechdosenpost gab es auch eine Zeit lang im frühen 20. Jahrhundert, haben die Blechdosen verwendet. Der Apple Newton zum Beispiel hat ja einen großen Hype gehabt in Mitte der 90er Jahre, ist auch ins Nirvana der langen Liste der ausgestorbenen Medien abgewandert. Das heißt, zwei Drittel der Mondlandungen haben nicht stattgefunden, weil zwei Drittel der Magnetspeicherbänder mittlerweile hin sind. Und da sind Daten drauf, die noch nicht mal ausgewertet worden sind. Wenn man es nach 30 Jahren nicht ausgewertet hat, wer wertet denn das jemals aus, das Zeug? Ist doch schön, oder? Also ich habe nichts dagegen. Anderweise gab es ja in den 90ern ja die Versuche, die Videodisc einzuführen, die Schallplatten großer Videodisc. Das ist ja auch so ein Beispiel, wo es vielleicht paar hundert Titel auf Videodisc jemals rausgekommen sind und keine Ahnung, ob irgendjemand noch Videodisc abspielt zu Hause. Also ich denke, jetzt schaue ich mal die Videodisc an und mit weißen Handschuhen die Videodisc heraus und legt sie dann in den Videodisc-Player rein. Also macht das noch irgendjemand? Wenn ja, bitte aufzeigen. Aber naja, die VHS-Kassette hat sich ja nur deshalb durchgesetzt, weil die Pornoindustrie sich draufgesetzt hat. Also die VHS-Kassette, es gab ja drei, eigentlich vier Systeme, es gab, die waren alle besser, ja. Es gibt, V8 war nicht so gut wie VHS, aber es gab dann eben Betamax und Video 2000. Und die haben die Lizenzen für die Videokassetten ja nicht weitergegeben. Also die Firmen wollten dann einfach sagen, vor allem die Pornindustrie hat gesagt, wir nehmen natürlich das Medium, was am billigsten für uns ist, und wenn wir für VHS-Kassetten, wenn VHS-Kassetten billiger sind, weil es keine Lizenzen drauf gibt, nehmen wir VHS-Kassetten, dann sieht man vorne am Markt auf VHS draufgesetzt. Und das war's auch. Wer benutzt denn noch Disketten eigentlich? Disketten ist irgendwas, was sich jetzt langsam auflöst. Also, du benutzt noch Disketten, ich benutze es auch hier und da, aber auch nur deshalb, weil du ja auch ein seltener Internetter bist und eine relativ langsame Leitung hast. Also, wenn es darum geht, 1,5 Megabyte irgendwo hinzubringen, dann ist das normalerweise eine Netzgeschichte heutzutage. Aber du machst gerade auf Disketten. Du bist sozusagen der Drachenretter der Diskette. Noch, als einer der vielen. Einerseits ist es natürlich ein totaler Party-Blabla-Obskuritäten-Mehrwert. Es gibt nämlich kein besseres Thema, auf einer Party mit irgendjemandem zu quatschen, als über tote Medien. Das habe ich mehrmals schon festgestellt. Das auf jeden Fall mal. Also Smalltalk 10 von 10 Punkten. Ein Versuch, einen kulturellen Gedächtnisverlust zu thematisieren und die Wichtigkeit dieses Verschwindens zu thematisieren, wo es preisgeht, es gar nicht darum geht, die Medien zu retten oder so. Es geht nur darum, darauf hinzuweisen, dass das Zeug einfach verschwindet. Also ist ja zum Beispiel so, dass, also wenn man jetzt diese ganze New Economities jetzt um Web-TV und autonome Agenten und den neuen Palm-Top und so betrachtet, dann, wenn man die banale Erkenntnis intus hat, dass die meisten Medien einfach nicht überleben und aussterben und verdrängt werden oder untergehen in dieser Medienevolution, dann kann man ein bisschen gelassener auf das Ganze reagieren, was einen da sozusagen ständig in Wired und in Galileo und wo auch immer halt verkauft wird und so. Und wie gesagt, das Messer des Hype ist spitz und man soll sich vor dem Messer schützen.
Irgendwie ging es um Weltkulturerbe. Ne? Und es nimmt ja linear zu, dass irgendwas zum Weltkulturerbe. Und jetzt müssten wir ausrechnen, wann die ganze Welt Weltkulturerbe sein wird.
Ne? Dann da gibt es
ein ganz bestimmtes Jahr. Und genauso könnte man ausrechnen, wann werden alle, wenn wir umkopieren wollen, nicht mehr, also wann müssen wir immer mehr Leute aus der Produktion von neuer Information abziehen, die dann
damit
nur noch umkopieren.
Kopieren.
Und am Schluss kopieren alle nur noch um. Und das wäre auch eine interessante entropische Gesellschaftsvorstellung, dass man sich sozusagen vom Produzieren dann irgendwann zurückzieht ins Umkopieren und vielleicht dann irgendwann in 4 Millionen Jahren auf einen Planeten trifft, wo die seit 8 Millionen Jahren nur noch umkopieren.
Jetzt stell dir mal vor, irgendeine Galaxie in irgendwo, die empfangen Radiosignale. Und die hören diese ganzen Scheiße, und das muss man sich mal so reinziehen.
Hey, warte mal, Faust, von den
ganzen UKW-Sendern. Alles auf einmal gebündelt in einer Toncollage sozusagen. Die ganze Scheiße auf einmal, die sind doch nach 2 Minuten fertig, oder?
Environment to each must be all that is, excepting me. Universe in turn must be all that is, including me. The only difference between environment and universe is me the observer.
Man bräuchte sozusagen eine ganze Welt, einen Nebenplaneten, wo immer nur umkopiert wird.
Ja, genau.
Die ganze scheiß Information, die hier entsteht, ne?
Die musst du ständig umkopieren. Es ist nämlich genau, da ist nämlich genau die Krux an der Geschichte. Mittlerweile hast du eine alte Walze, die kannst du dann irgendwo anhören und dann hörst den Hund bellen, his master's voice. Der Hund, der immer noch dem Edison hinterher heult, obwohl er schon längst tot ist, weißt du? Oder halt so die ersten Tondokumente kannst du heute noch anhören. Versuch einmal irgendwie in 100 Jahren dir eine CD, die wirklich nicht ein paar Mal umkopiert ist, auf ein neues Medium anzuhören. Du hast einfach Geräte, vor allen Dingen das Zeug oxidiert weg.
Speed of sound approximately 700 miles an hour. Speed of light 700 million miles an hour. Speed of light is a million times faster than the speed of sound. The sound only operates in the biosphere. The light operates anywhere.
Student there. In this school I have my personal computer and they offer me.
Als Informatikstudent habe ich dort alles, was ich brauche.
We have the human eyes seeing Andromeda. An Andromeda is a live show taking place a million years ago. It takes exactly a million years for that light to get to us.
Weil die Utopie ist nicht die Hoffnung auf eine bessere Welt. Nein. Die Utopie heißt auswählen. Wenn ich verschiedene Möglichkeiten vor mir, welche wähle ich? Ich kann die falsche wählen, ich kann die richtige wählen. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn ich sage, die Welt ist so, wie sie ist, dann bin ich Realist.
I'm realist. So people who usually saying that are the most unrealistic people I do know.
Ich mache die Klammer wieder zu.
Und dann bleibt sie ewig so. Und sie ist ständig in Bewegung. Sie bewegt sich doch.
Weil die letzten Reisekunden frisst er eh, das ist eine Eigenheit von ihm.